Willkommen zu Maidons Meinung. Prognosen werden gestrichen, Klimapakete beschlossen und Gewinnmitnahmen getätigt. Das alles und viel mehr jetzt mit Alfred Maidon.
Das alles und noch viel mehr.
Ja. Würdest du machen, wenn du König dieser Sendung wärst. Das bist du. Und deswegen darfst du jetzt auch uns berichten über diese ganzen Themen, die ich schon angesprochen habe. Wir starten mit eher unschönem. Nvidia hat eine Umsatzwarnung herausgegeben im Zuge der Zahlenvorlage. Warum? Was belastet den Konzern?
Ja, Zahlen kommen erst am 24. August, aber man hat vorab jetzt gewarnt und auch recht ordentlich, kann man sagen. Also der Umsatz wird gegenüber dem Vorquartal 18% einbrechen. Schuld daran sind die doch stark unter Druck geratenen Verkäufe von Gaming, von Chipkarten fürs Gaming. Und die sind um über 40% eingebrochen, oder der Umsatz wird um über 40% einbrechen im zweiten Quartal. Und das ist schon ordentlich. Klar, die Gaming-Sparte hat so ein bisschen Gegenwind. Auch die Konsolenverkäufe waren nicht so stark. Aber dennoch, das ist schon ordentlich. Und die Aktie hat nur, muss man sagen, 6% verloren. Wäre eine solche Warnung erfolgt vor, sagen wir mal, 4 Wochen, dann wäre die Aktie wahrscheinlich um 20% oder mehr gefallen. Also das hat sich schon deutlich verändert, die Stimmung am Markt. Das ist das Positive dieser Warnung. Für Nvidia-Aktionäre ist es nicht so schön. Und ich glaube auch nicht, dass die Aktie das so schnell wegstecken wird. Dafür war die Warnung doch zu hart. Man wird jetzt natürlich abwarten müssen. Wahrscheinlich wird entweder die Preise auch senken müssen, die Lagerbestände sind hoch. Also da hat sich einiges angestaut. Das kam auch recht überraschend. Und insoweit, wer die Aktie hat, ich würde sie ruhig behalten, aber mit angezogener Handbremse und jetzt unbedingt aufspringen würde ich auch nicht. Aber nochmal das Signal für den Markt ist ganz klar, selbst solche Warnungen, die wirklich unangenehm sind, werden relativ gut verdaut. Und normalerweise, wenn Nvidia ein Schwergewicht warnt, wäre der Nasdaq-Index an einem solchen Tag bestimmt 2, vielleicht 3% gefallen. Und viele Aktien werden mitgerissen worden, gestern fast unverändert der Gesamtmarkt. Also das ist schon ein Zeichen von Stärke.
Ich glaube, wir haben auch ein paar positive Meldungen. Wir müssen aber noch mal bei den negativen bleiben, bevor wir dann auf die guten Meldungen zu sprechen kommen.
Die ist echt negativ.
Ganz genau. Da gab es auch schon Zahlen und vor allem auch die Prognose wurde gestrichen. Und das ist noch der Schlusskurs von gestern. Danach ging es noch mal sehr, sehr, sehr deutlich ab.
Genau, es ging nachbörslich um über 30% nach unten. Und ich wage mal die Prognose, dass das wahrscheinlich nicht mal ausreichen wird. Denn was Novavax da gestern gemeldet hat, das habe ich so in der Form noch nie erlebt oder selten. Man hat am Ende gerade mal einen Umsatz von 186 Millionen Dollar im zweiten Quartal erzielt. Die Prognose war über 1 Milliarde, also nur ein Fünftel davon. Und natürlich wurde daraufhin auch die gesamte Jahresprognose zusammengestrichen. Jetzt nur noch 2 bis 2,3 Milliarden nach 4 bis 5 Milliarden. Also schlank mal mehr als halbiert die Jahresprognose. Das Problem, was Novavax hat, ist, dass der Impfstoff kaum gebraucht wird, weil sich der Impfstoff von Novavax nur eignet für die Erst- und Zweitimpfung, also nicht für die Booster, nicht für Minderjährige. Und genau das ist ja der Markt, der eigentlich nur noch da ist. Und den kann Novavax nicht bedienen und deswegen diese schlechten Zahlen. Und da ist eine schnelle Erholung sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, wenn sich die Prognose halbiert, dann befürchte ich mal, dass etwas Ähnliches auch mit der Aktie passieren könnte. Also 30% minus, glaube ich, ist noch zu wenig.
Also muss man nicht weiter beobachten, Finger weg.
Ja, absolut, klar. Ich würde jetzt da auch nicht auf eine Gegenbewegung reinspringen und darauf zocken. Das, wie gesagt, das könnte noch durchaus viel schlimmer werden.
Na gut, dann schauen wir auf Positiveres, denn in den USA wurde tatsächlich das Klimapaket beschlossen. Lange haben sie diskutiert, die Abstimmung hat sehr, sehr lange gedauert, aber am Ende, unterm Strich, gab es ein Go. Was heißt das jetzt für die Solarbranche, Windbranche auch natürlich, aber wir schauen jetzt hier mal auf die Solarbranche.
Genau, man hat, glaube ich, 16 Stunden am Wochenende noch debattiert. Es gab dann doch noch so ein paar Wackler. Es ist ja Gleichgewicht im Senat 50-50 und am Ende muss jeder Demokrat auch dafür stimmen. Es hat am Ende funktioniert, das Paket ist durch. Es muss jetzt noch von Joe Biden unterschrieben werden, aber es ist reine Formsache. Jetzt fließen also die 369 Milliarden Dollar in die Erneuerbaren unterschiedlicher Art und Weise. Es werden direkt Projekte gefördert. Es gibt diesen Tax Credit für Solaranlagen. Man bekommt also 30% von seiner Steuer abgezogen. Man kriegt im Prinzip 30% der Solaranlage sofort wieder vergütet. Und das spielen natürlich gerade Firmen wie SunPower in die Karten. Das ist ein Solarinstallateur, ein Verkäufer von sowohl Solarpanels als auch Batterien, Ladeparkplätze. Alles wird subventioniert. Und ohnehin die Aktie ja schon im Aufwind. Aber jetzt, glaube ich, könnte aus diesem Strohfeuer tatsächlich nicht nur bei SunPower, auch bei vielen anderen Solarwerten ein richtig nachhaltiger Aufwärtstrend entstehen. Denn Das ist schon eine Größenordnung, 370 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Das wird den Markt nachhaltig beleben. Diese Tax Credits gelten auch für 10 Jahre. Also das ist jetzt keine Sache, die in 2-3 Wochen wieder vorbei ist. Und das ist, glaube ich, schon jetzt der Weg eingeläutet, dass viele Solarwerte durchaus in einigen Jahren Größenordnung erreichen werden, von denen man vor kurzem noch gar nicht zu träumen gewagt hätte.
Hast du da ein Kursziel? In welche Region könnte es
mittelfristig sagen wir so, jetzt nach dem Einstieg, vielleicht jetzt kurzfristig, ist gleich mal eine kleine Pause drin, aber also die alten Höchststände von, das ist ja gar nicht mehr das Rekordhoch, aber zumindest da die 35 oder 33, 34 Dollar, die werden wir, glaube ich, doch relativ zügig wiedersehen, wohl noch in diesem Jahr. Und alle Solaraktien, also alle guten Solaraktien, und ich stelle hier nur gute Solaraktien vor, und wenn nicht, dann sage ich, dass es nicht gut ist, haben jetzt das Potenzial, sich zu verdreifachen, verfünffachen in den nächsten Jahren. Also das davon gehe ich mal aus.
Dann schauen wir doch gleich auf die nächste gute Solaraktie. Die ist ja auch ein alter Bekannter hier in der Sendung, Jinko Solar. Wobei da hat sich jetzt als Reaktion auf diese Meldung wenig getan. Hatten
wir nicht noch eine Grafik zu Solar, oder?
Ja, stimmt. Ja, richtig, sogar zwei Grafiken. Die eine dürfte dem den treuen Zuschauer bekannt vorkommen.
Genau. Die hatte ich gestern mit Florian Söllner schon besprochen. Die hatte gestern der Flo Söllner auch schon mit dabei. Die ist aus einer neuen Studie, die jetzt auch schon diese neuen Förderungen oder dieses neue Klimapaket berücksichtigt haben. Und da sieht man mal, das sind die die Zuwächse in Megawatt in verschiedenen Energiebereichen bis 2020. Grün oder blau, besser gesagt türkis ist es, ist Wind, gelb ist Solar und das graue ist Gas. Und jetzt mit dem neuen Paket geht es so weiter und man sieht ganz klar, dass Solar die dominierende Energieform sein wird in den nächsten Jahren, gefolgt von Wind, und alle anderen Energieformen spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Und die Installationen werden extrem in die Höhe schießen. Also wir hatten im letzten Jahr 23 Gigawatt Solarzubau und wir werden dann im Jahr 2029, 30 auf 105 kommen. Also und schon in den nächsten Jahren werden sich die Installationszahlen verdoppeln und dann sogar verfünffachen. Also da ist schon ein irres Wachstum drin. Hier sieht man nochmal direkt im Vergleich. Das hier ist die Prognose vor dem Klimapaket in US-Dollar jetzt. Da sieht man, dass Solar auch schon dominiert hat. Aber jetzt ist die Prognose so. Man sieht also, da hat sich doch einiges verändert.
Dann schauen wir jetzt auf Jinko. Die haben wir gerade schon eingeblendet gesehen. Da warten wir noch so ein bisschen, dass es einen neuen Ausbruch gibt. Die Aktie nach dem Rücksetzer immer noch so.
Ja, tut sich wirklich schwer. Erstaunlich. Hat jetzt auch in den letzten 2 Wochen, in denen eigentlich die Solaraktien doch recht gut gelaufen sind, hing so ein bisschen hinterher. Ein Grund könnte sein, eine Kapitalerhöhung hat man durchgeführt. Besser gesagt, die chinesische Tochter, die ja in Hongkong gelistet ist, hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt oder führt eine durch. Das hat so ein bisschen auf die Stimme gedrückt. Aber sonst ist es eigentlich nicht zu erklären. Und Jinko Solar ist natürlich auch einer der Gewinner dieses US-Solarbooms, den wir in den nächsten Jahren sehen werden. Jinko Solar hat ja auch sogar ein Werk in den USA, ist ein ganz wichtiger Markt und hat auch gelitten, als dieses Paket umstritten war. Insoweit dürfte es jetzt auch ein Gewinner sein dieser neuen Voraussetzungen, die jetzt da gegeben sind. Und ja, diese Schwäche wird, glaube ich, bald ein Ende haben. Also das ist noch eine Aktie, die, wir haben es ja gerade gesehen, SunPower hat jetzt 50% gemacht innerhalb von 2 Wochen. Jinko Solar gar nichts, insoweit ist da noch ordentlich Nachholpotenzial.
Dann schauen wir noch auf Encarvest, da haben wir auch gleich noch einen längerfristigen Chart. Zunächst aber mal der Jahreschart. Hauck und Aufhäuser haben das Kursziel angehoben auf 30 Euro.
Jetzt sind wir bei das war auch zu erwarten. Ich habe mich eh gewundert, dass die Analysten sich so zurückgehalten haben nach den wirklich extrem guten Zahlen, die Encarvest vorgelegt hat. Nicht nur gute Zahlen, sondern auch die Jahresprognose kräftig angehoben. Und ich hatte sie ja vor einer Woche schon in der Sendung, da war sie noch unter dem alten Jahreshoch. Jetzt haben wir den Ausbruch nach oben, zusammen natürlich auch mit dieser Kurszielanhebung auf 30 Euro, finde ich absolut okay. Fast noch ein bisschen wenig. Ich glaube, da ist sogar noch mehr drin auf Sicht von 12 Monaten. Aber ich glaube, da werden noch andere Stimmen kommen. Und jetzt sind wir nicht mehr weit weg. Das Allzeithoch, das sehen wir gleich noch, im nächsten Chart. Da haben wir es nämlich mal drin. Das Allzeithoch ist aus dem Jahr 2021. Da gab es ja diesen enormen Anstieg. Die Aktie kommt ja von 6, 7 Euro, ist dann gestiegen bis 25,50 war exakt das Hoch Anfang 2021. Und da sind wir jetzt nur noch knapp 3 Euro weg. Und das könnte schnell gehen. Und dann ist die Aktie nach oben frei. Und im Moment sehen viele Aktien so aus, als wenn sie... Encarvest ist natürlich jetzt kein Gewinner der US, des US-Solarbooms. Aber natürlich auch in Deutschland und Europa sehen wir wahrscheinlich ähnliche Szenarien in den nächsten Jahren. Und steigende Strompreise... Und jetzt spielt auch noch das Wetter mit, also sieht alles gut aus.
Dann schauen wir noch auf Energiekontor, wenn wir schon bei der Thematik sind. Auch da haben wir gleich noch einen längerfristigen Chart. Hier erstmal der Jahreschart.
Genau, auch hier ähnliches Bild. Energiekonto ist ja mehr ein Windparkbetreiber, wobei sogar mehr ein Installateur. Man installiert Wind- und Solarparks, Schwerpunkt Wind, behält einige selbst, betreibt die dann, ist natürlich so auch ein Gewinner von den hohen Strompreisen. Auch hier ein bisschen anderer Chart. Die Aktie ist, das ist gleichzeitig das Allzeithoch. Wir waren mal ganz kurz über 100, sind jetzt wieder dran an der 100 und auch hier, da glaube ich tatsächlich, wenn es hier einen Ausbruch gibt aus dieser Seitwärtsbewegung, dann wird der enorm sein und wir sind unmittelbar davor.
Dann schauen wir mal zurück, da mussten wir uns bei den Kollegen bedienen, charttechnisch von Onvista, wo die Aktie herkommt.
Das ist eigentlich echt, ich habe gestern mir den Langfristchart mal angeschaut, tatsächlich 2004, also die Aktie ist ja zu neuen Marktzeiten an die Börse gekommen, ist dann massiv gestiegen, ist dann gefallen auf unter einen Euro im Jahr 2004, hat sich also in den letzten 18 Jahren verhundertfacht. Starkes Stück. Also wollte ich nur mal zeigen. Und man sieht eigentlich auch, es gab keine größeren Rücksätze. Also hier natürlich nochmal Dynamik aufgenommen, wobei auch dieser Chart ein bisschen verzerrt, weil er nicht logarithmisch ist, sondern linear. Aber man sieht eigentlich ganz schön, ja. Hätte man mal kaufen sollen vor 18 Jahren.
Hast du es damals schon auf dem Schirm gehabt, den Wert?
Ich habe sie tatsächlich zu neuen Marktzeiten, aber dann, als der Markt dann so kollabiert ist, 2002, 2003, komplett aus den Augen verloren und eigentlich erst jetzt vor einem Jahr praktisch wieder entdeckt.
Gut, aber jetzt, wenn man deiner Meinung glauben kann, dann ist ja immer noch Potenzial.
Ja, ist das nächste Ziel, ne? Also jetzt von 1 auf 10. Und dann auf 100 und das nächste Ziel ist dann klar. Ne? Irgendwann noch eine Null dran. Kann aber ein paar Jahre dauern. Vielleicht nicht 18, aber auch nicht in 18 Monaten.
Okay, na gut, wir werden es weiter verfolgen und wechseln jetzt mal die Thematik. Tesla, wobei, ganz wechseln wir sie nicht, immer noch neue Energie quasi. Die Hauptversammlung letzte Woche hat stattgefunden. Aktiensplit wurde durchgewunken. Termin gibt es auch schon, 25. August, glaube ich.
Genau, am 25. werden sie das erste Mal Split bereinigt gehandelt. Also dann kostet die Aktie nur noch ein Drittel. Kann man ja ausrechnen, kann ich jetzt nicht, aber ungefähr etwas unter $300 dann. Ist ja schon lange bekannt, dass es diesen Split geben wird, auch bekannt, dass er 3-1 sein wird. Also insoweit jetzt nichts wirklich Neues, aber dennoch, bis zum Split tendieren Aktien oftmals dazu zu steigen. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch gute Zahlen, die man vorgelegt hat, auf die Aktie noch reagiert. Also alles gut soweit. Und
Gigafactories hat der Musk auch noch angekündigt, also Wachstum in der Zukunft.
Ja, in Kanada soll, glaube ich, eine gebaut werden. Also man muss ja neue Gigafactories bauen, um weiter wachsen zu können. Denn alleine mit Berlin und Texas, das wird nicht ausreichen. Und Tesla ist ja auf dem Weg, einer der größten Autohersteller der Welt zu werden. Vielleicht sogar der größte in einigen Jahren, wer weiß. Und da braucht es natürlich Wachstum. Die Kassen sind voll, alles gut. Die Nachfrage passt auch weiterhin. Insoweit steht weiteren Anstieg nichts entgegen. Und ich bin mal gespannt, wann die Aktie das alte Allzeithoch, das wir letztes Jahr im Herbst gesehen haben, bei $1,200, wann das wieder erreicht wird. Da kann man wirklich mal gespannt sein.
Also man kann jetzt investieren, egal ob vor oder nach Aktiensplit, das ist eine gute
Also jetzt würde ich nicht auf den Split warten, das macht jetzt auch keinen Sinn. Ich meine, es sei denn, man hat keine $870, sondern hat nur 300, um die zu investieren. Da muss man vielleicht warten. Aber im Moment, hier habe ich gesagt, historische Kaufchance. Historisch ist jetzt nicht mehr, weil wir sind natürlich vom Tief weg jetzt schon ein gutes Stück gelaufen, aber es ist immer noch eine gute Kaufchance.
Dann schauen wir auf Freyr Battery. Die haben zu Wochenbeginn jetzt Bilanz gezogen. Wie ist die denn ausgefallen?
Ja, eine Bilanz bei Freyr ist eigentlich gar nicht möglich, weil das Unternehmen macht ja noch keine Umsätze. Man hat einen Quartalsgewinn erzielt aufgrund von Neubewertung von Optionen, weil die Aktie gestiegen ist. Entscheidend war eigentlich das Firmenupdate. Wie sieht's aus mit der ersten Gigafactory? Läuft alles nach Plan? Da sieht man das. Das ist das Baugrundstück. Die Bodenarbeiten sind in vollem Gange. Und da läuft alles planmäßig. Die Finanzierung ist mittlerweile gesichert. 1,7 Milliarden wird es ungefähr kosten, diese erste Gigafactory. Weitere sind in Planung. Auch in den USA wird eine Gigafactory schon geplant. Das ist auch ganz wichtig, weil ja auch die Batteriebranche unterstützt wird von diesem Klimapaket. Und da kommt man also optimal voran. Und ja, die Aktie hat sich schön erholt. Vom Tief weg ja fast 50% oder über 50% sogar aufgeschlagen. Und nähert sich jetzt wieder den Höchstständen an. Und auch hier ist noch lange nicht Schluss. Es gibt eine schlechte Nachricht bei Freyr Battery, die Aktie wird sich nicht mehr verzehnfachen. Mein Ziel ist ja so für 2024 Börsenwert $10 Milliarden. Dann wäre man in etwa auf dem Niveau von Northvolt, die aktuell schon auf 12 Milliarden kommen. Northvolt hat die erste Fabrik. Wenn die erste Gigafactory von Freyr fertig ist, dann im Jahr 2024, dann müsste man auch auf 10 Milliarden kommen. Aber jetzt ist die Aktie so gestiegen. Von hier wäre es noch eine Verzehnfachung gewesen. Jetzt sind wir bei 1,3 Milliarden. Jetzt ist nur noch eine Verachtfachung.
Nur, ja, wenn es so kommt. Da sind wir noch...
Genau, das ist die erste Gigafactory. Und das ist ganz interessant. Man hat im Februar 2021 gesagt, dass diese erste Gigafactory, wo wir gerade das Baugrundstück gesehen haben, gut 11 Gigawattstunden Kapazität haben wird. Dann hat man das Ganze aufgestockt auf 18, erst im Februar diesen Jahres. Und jetzt hat man im Juni nochmal nachgelegt, hat gesagt, wir sind so effektiv in der Produktion, wir können sogar in dieser Gigafactory 29 Gigawattstunden machen. Also das ist schon mal eine schöne Steigerung. Und man ist auch wohl von den Kosten her deutlich günstiger als die Konkurrenz, was den Bau der Gigafactory angeht.
Also da hat man jede Menge positive Meldungen verkündet. Ja. Ich leite über zum nächsten Wert, wo wir immer noch auf Meldungen warten. Am Donnerstag immerhin, also geht um Warta, gibt es die Quartalszahlen. Gut. Kann es sein, dass vielleicht im Rahmen dessen endlich mal was verkündet wird?
Oder kann sein, kann wirklich sein. Von den Zahlen ist natürlich jetzt nichts Besonderes mehr zu erwarten, weil die sind ja nun hinlänglich bekannt. Es gab ja eine Warnung und die Zahlen sind noch nicht so gut ausgefallen. Die vorläufigen, da wird sich nicht viel dran ändern. Tatsächlich kann es wirklich sein, dass man vielleicht mal zumindest eine Indikation gibt, wie es aussieht im Bereich Elektromobilität. Es laufen ja seit Herbst letzten Jahres Gespräche, das ist sehr lange, aber wie gesagt, diese können sich sehr lange hinziehen, das tun sie offensichtlich auch. Es kann eigentlich jeden Tag eine Meldung kommen, es muss jetzt nicht zu den Quartalszahlen kommen. Aber ich glaube, dass auch Warta selbst ein Interesse daran hat, jetzt endlich mal in diese Richtung was zu melden. Das Gute ist an der Aktie, dass jetzt wirklich alles an negativen Nachrichten draußen ist, dass alle Leerverkäufer leerverkauft haben, was sie nur können. Es ist jetzt sogar schon erkennbar, in der letzten Woche gab es die ersten Rückkäufe tatsächlich von einigen Hedgefonds, die leerverkaufte Aktien wieder zurückgekauft haben. Also es dreht sich so ein bisschen die Stimmung. Das Schlechte ist jetzt auf dem Tisch und es kann nur noch Gutes kommen.
Aber wenn diese Gespräche, wenn es da jetzt keine News zu gibt, ob am Donnerstag oder in der näheren Zukunft, dann könnte das ja wieder belasten.
Also, ja, es würde aber News geben, weil ich meine, Warta hat einen neuen Vorstand berufen, der genau diese Sparte betreut und das macht man sicherlich nicht, wenn in diesem Bereich jetzt gar nichts mehr kommt. Ja. Und es ist ja nicht nur Nachfrage da aus der Autobranche, es ist ja auch Nachfrage da aus der Speicherbranche von den großen Speicheranbietern, die natürlich auch Batterien brauchen. Das sind übrigens auch die größten Kunden von Freyr Battery und da ist Warta auch in Gesprächen. Also es wäre ein Wunder, wenn es da keine Ergebnisse geben würde.
Nur komisch, dass es so lange sich hinzieht, weil ich meine, alle müssen schnell sein in der Branche und sich da jetzt ein Jahr lang erstmal über Vertragsdetails zu unterhalten.
Es heißt aber immer, Warta kommt zu spät und Freyr kommt oder andere kommen zu spät. Also wir haben im Moment von der Batteriekapazität, die wir in 6-7 Jahren brauchen, vielleicht 4-5% überhaupt nur am Start. Also diese 95% müssen noch gebaut werden. Da ist noch so viel Platz für neue Anbieter, für neue Technologien. Wichtig ist die richtige Technologie und dass man in der Lage ist, auch Massenfertigung zu machen. Beides kann Warta und insoweit sehe ich da überhaupt keine Probleme, dass das auch so weit kommen wird.
Gut, dann machen wir das, was wir immer tun an dieser Stelle. Wir warten ab
bei Warta.
Dann Livent, letzter Wert für heute. In Reaktion auf die guten Quartalszahlen gab es ja erstmal Gewinnmitnahmen.
Ja. Komischerweise, ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können, denn nicht nur die Zahlen waren sehr gut, auch der Ausblick war ja hervorragend und trotzdem ist die Aktie, man sieht es jetzt hier, ein Zacken rauf, ein Zacken runter, also ist jetzt unterm Strich kein Drama gewesen, aber eigentlich hätte man erwarten können, dass die Aktie sogar steigen wird. Das hat sie jetzt im Nachgang dann getan, offensichtlich haben dann einige doch erkannt, hey, es waren doch sehr gute Zahlen und auch die Analysten müssen oder haben sich jetzt schon gemeldet und man muss natürlich auch die Prognosen anheben. Die Bewertung ist mittlerweile wirklich günstig, KGV unter 20, das ist für einen wirklichen Wachstumswert hochprofitabel schon sehr attraktiv. Insoweit ist jetzt natürlich immer noch viel Luft nach oben, denn zweimal die Prognose angehoben in diesem Jahr, die Aussichten extrem gut für den Lithiummarkt, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch fürs nächste und die folgenden Jahre. Das ist auch keine Story, die in ein paar Wochen wieder vorbei ist, sondern die noch sehr lange laufen wird. Und Lithium, Livent ist als einer der wenigen börsennotierten Lithiumproduzenten natürlich sehr im Fokus. Und man sieht es ein Jahr seitwärts. Das wird nicht so bleiben. Also nicht, dass die Aktie fallen würde, ich meine, klar, Aktien können immer fallen, aber bei den Voraussetzungen in dem Umfeld, da ist es eine Frage der Zeit, bis da die Aktie mal richtig durchstartet.
Wir machen jetzt so einen Screenshot von der Sendung und merken uns die 26 Dollar und nächstes Jahr im Sommer.
Genau, dann drehen wir das um und sind bei 62. So einfach ist Börse.
So einfach kann es sein. Das war's für heute, Alfred. Besten Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.